Ja, schönen guten Abend im Capathon. Ich begrüße recht herzlich zur heutigen Veranstaltung. Bevor wir zum Vortrag und dem Inhalt kommen, möchte ich ganz kurz vorher noch ein paar Kleinigkeiten zum Capathon erwähnen. Die meisten von Ihnen sind heute später gekommen. Prinzipiell ist der Capathon ab 18.30 Uhr geöffnet. Also da können Sie dann schon eine Stunde vorher herkommen, in der Bar hinten was trinken, wenn Sie wollen und ähnliches. Und geöffnet ist dann bis 22 Uhr. Also nach dem Vortrag ist noch gut Zeit, sozusagen noch das eine oder andere Gespräch zu führen. Ja, weiterer wichtiger Punkt, wer schon öfter hier was kennt, die meisten haben es gerade in der Hand, es gibt diese kleinen Sammelhefte, in denen sozusagen die Biografie der Vortragenden dargestellt wird und auch eine Kurzfassung des Inhaltes des Vortrages existiert. Und die können Sie sich jederzeit mitnehmen, um sie vielleicht zu Hause einzuheften und Bemerkungen dazu zu schreiben oder wie auch immer. Und zum Einheften gäbe es diese Sammelmappen, die Sie da unten sehen, die stehen im Regal unter diesem Sammelordner. Und diese Mappen kann man erwerben an der Bar für 5 Euro, die sind genau in dem Format, damit die Sammelmappen dort reinpassen. Ja, wenn jemand von Ihnen einen Kulturstempel sammelt, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich einen Kulturstempel geben zu lassen und das können Sie auch an der Bar machen. Genau, wichtiger Punkt vielleicht noch, wenn Sie was bestellen wollen, können Sie es jederzeit während des Vortrages machen, wenn die Bar bespielt wird. Und Sie können jetzt auch noch vor dem Vortrag, kommt mal der Kellner noch und Sie können noch eine Bestellung machen. Gut, vielleicht kurz zu mir selber. Mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich lebe in Linz und arbeite als Designer in dieser Stadt. An sich ist mein Schwerpunkt eher so das Begleiten von naturwissenschaftlichen Themen, aber das heutige ist mindestens ebenso spannend. Ja, damit komme ich jetzt sozusagen schon zu den Vortragenden. Wir haben heute eine größere Runde an Expertinnen und Experten hier. Da wäre zuerst ganz linke Hand Heidemarie Uhl. Sie ist Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat sich auch eingehend mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigt. Zweiter Hand links von mir ist der Herr Lahndorfer. Er beschäftigt sich mit Gedenkstättenpädagogik mit Jugendlichen und arbeitet im KZ Mauthausen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gedenkstätte Mauthausen. Und rechter Hand von mir Herr Nico Wahl. Herr Nico Wahl ist freier Historiker und Ausstellungsmacher in Wien. Und er hat auch ein Buch für Linz 09 gemacht, das Geschichtenbuch. Das finden Sie dort hinten aufliegen, können Sie sich mitnehmen zur freien Entnahme. Da ist auch die NS-Zeit in Linz aufgearbeitet. Sehr interessantes, spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, es liegt vorne neben dem Sammelmappenregal auf. Gut, das Thema heute an sich ist aktuell wie kaum zuvor. Gerade die Ereignisse der letzten beiden Wochen haben gezeigt, dass die Erinnerungs- und Mahnungsarbeit zu den Verbrechen des Nationalsozialismus wahrscheinlich nicht wirklich abgeschlossen werden kann. Und eine Frage, die sich eben stellt, ist, wie konnte ein ehemals klares Nie wieder zu einem Schauen wir mal in den Köpfen einiger werden? Die Frage, die sich sozusagen mit unserem spezifischen Thema heute sozusagen stellt, ist, kann es sein, dass gewisse Gruppen, die eigentlich von der Geschichte lernen sollten und könnten, vielleicht nicht mehr erreicht werden? Und könnte das eventuell in gewisser Art und Weise mit der Art der Inszenierungen oder der Rituale, zum Beispiel bei der Befreiungsfeier in Mauthausen, zu tun haben? Dazu wird es jetzt drei unterschiedliche Statements geben, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema beschäftigen. Das erste Thema wäre sozusagen, ist von Frau Heidemarie Uhl das Thema, also Österreich und seine Erinnerungskultur, was man dazu feststellen kann. Zweiter Hand spricht dann Herr Nico Wahl eben über den Riten und den Ablauf, den die Befreiungsfeier in Mauthausen hat, anhand von Beispielen. Und abschließend wird Herr Lahndorfer noch darüber sprechen, über seine Erfahrungen vor Ort in Mauthausen. Gut, würde ich Sie bitten, vielleicht.
Wir haben uns gedacht, wir fangen mit ein paar Bildern an, damit wir reden hier nicht nur über Mauthausen, sondern über Mauthausen im Kontext. Und Mauthausen ist ein ganz besonderer Ort, auch eine ganz besondere Erinnerungskultur. Es gibt wahrscheinlich keine europäische Gedenkstätte, die ähnlich Befreiung feiert wie in Mauthausen. Wir haben hier ja auch einige Vertreterinnen des Komitees, das hier auch die Befreiungsfeiern organisiert. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wir wollten am Beginn einige Fotos uns anschauen, damit Sie ungefähr eine Idee haben. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon bei einer Befreiungsfeier in Mauthausen war. Einige von Ihnen sicher. Also für diejenigen, die schon dort waren, zur Erinnerung. Die Fotos stammen bis auf eine Ausnahme von Stefan Matthius vom Innenministerium, also von der Mauthausen Gedenkstättenabteilung im Innenministerium. Und was Sie hier sehen, ist praktisch das Kernstück der Gedenkfeier, der Einzug der Delegationen. Ich sage jetzt nicht viel dazu, wir sprechen dann noch ausführlicher darüber, aber um Ihnen auch eine Idee zu geben, wie diese Art von Erinnerungskultur hier organisiert ist, gehen wir es einfach ganz kurz durch und dann sehen Sie hier auch im Hintergrund das Lagertor mit der Mauthausen-Fahne, die von Überlebenden getragen wird, und dann beginnt eben der Zug mit den Mauthausen-Komiteevertretern, Schülerinnen und Schülern der Militärkapelle, den Vertretern des öffentlichen Lebens und den einzelnen nationalen Delegationen. Hier nochmal. Hier sehen Sie die Fahne vor dem Sarkophag, der eine ganz zentrale, also dieses Denkmal hat auch eine ganz zentrale Rolle in dem Zug, der von den Denkmälern, von den einzelnen Delegationen in die KZ-Gedenkstätte führt. Und dieses Foto haben wir ausgewählt, weil es etwas zeigt, was auch der Hintergrund von Debatten wie dieser ist, nämlich die große Rolle, die die Überlebenden in dieser Gedenkveranstaltung haben. Und diese große Rolle ist natürlich eine Rolle, die in den letzten Jahren im Sinne von der Anzahl, schlicht der Anzahl der Überlebenden, die kommen können, natürlich geringer wird, und in absehbarer Zeit wird es Gedenkfeiern ohne Überlebenden, ohne Überlebende des Konzentrationslagers geben. Aber Sie sehen natürlich, und das macht auch die Essenz dieser Befreiungsfeier aus, diese Kommunikation mit denjenigen, die wirklich das Lager, das Konzentrationslager in der eigenen Erfahrung, in Erinnerung haben. Und wer schon dort war, also für mich macht das eigentlich die Spannung auszudenken, wie sehen Menschen, die den Terror dieses Lagers erlebt haben, mit welchen Augen sehen sie heute die Situation. Sie machen eigentlich wirklich das, was die Mauthausen-Befreiungsfeier ausmacht, kommt sehr stark aus dieser Kommunikation mit den Überlebenden des Lagers, die jedes Jahr kommen und die auch in den verschiedenen Nationalitäten Zügen in einigen mehr, in einigen weniger vertreten sind. Wir haben da noch ein Foto, glaube ich. Eines noch, da hast du gesagt, dass diese Tücher vor allem bei den italienischen Vertreterinnen oder auch gerade bei den italienischen Jugendlichen, die sehr stark diesen Zug der nationalen Delegationen bestimmen, sehr beliebt sind. Also Sie sehen hier diese Mischung aus Zitat von Häftlingsanzügen, dem roten Winkel und dem Hinweis auf Italien. Und das letzte Foto stammt aus der Homepage des Mauthausen-Komitees, und das gibt auch so einen Einblick, wie diese Züge, und hier ist es, glaube ich, der italienische, der signalisiert, dass hier eine gewissermaßen die ganze Community hinter dieser Befreiungsfeier steht, wie diese Züge der nationalen Delegationen, auch welchen Eindruck dieser Zug macht. Also sicher etwas, was man gesehen haben sollte, und ich glaube, das ist auch wirklich etwas ganz Spezifisches in Österreich, was in anderer Form in keiner anderen Gedenkstätte stattfindet. Wenn man sich die Programme anschaut von anderen Befreiungsfeiern, etwa Sachsenhausen oder Ravensbrück, dann haben sie eine Struktur, die in etwa Reden der Leiterin der Gedenkstätte, des Leiters der Gedenkstätte, Vertreterinnen des Internationalen Häftlingskomitees, Überlebende und eine Kranzniederlegung und das war es dann im Wesentlichen. Also Mauthausen ist ein Unikat. Wir werden noch näher darauf eingehen. Aber nur so viel, um Ihnen auch das visuell vor Augen zu führen. Mein Part hier für den Intro-Teil, für die Einführung, ist die Frage zu stellen, wir haben den Titel gewählt, Befreien, Feiern, aber wie? Und die These, um die es gehen würde, ist, dass es in Österreich, und da sage ich Ihnen sicher nichts Neues, keine Tradition des Feierns von Befreiung gibt. Mauthausen war lange Jahre der einzige Ort in Österreich, wo diese Art von Feiern von Befreiung über den Nationalsozialismus überhaupt stattgefunden hat. Aber das war quasi ein externer Ort in der österreichischen Gedächtnislandschaft. Sie haben keinen Ort, anderen Ort, der diese Art von Erinnerungskultur bis in die 80er Jahre, 90er Jahre ausdrückt, wo Mauthausen dann praktisch vom marginalisierten externen Ort, der von den internationalen Häftlingsorganisationen gestaltet wird, dessen Befreiungsfeier auch von den Häftlingsorganisationen gestaltet wird, dessen Befreiungsfeiern bis in die 70er Jahre praktisch unter Ausschluss der österreichischen Öffentlichkeit und des offiziellen Österreichs stattfinden, dass Mauthausen gewissermaßen vom Rand oder vom Nichtvorhandensein in der österreichischen Erinnerungskultur ins Zentrum rückt. Also praktisch zum Ort staatlicher Repräsentation wird. Der Bezug auf das Jahr 1945 als Befreiung hat nur sehr, sehr kurz nach Kriegsende einen Teil der Erinnerungskultur geprägt. Es gab in Wien in den ersten Jahren verstärkt von allen gesellschaftlichen Kräften getragen, dann eigentlich fast nur noch von Seiten der sowjetischen Besatzungsmacht, der kommunistischen Partei, Befreiungsfeiern am 27. April, also zur Feier der Befreiung durch die Rote Armee. Es gab, wie Bertrand Berz nachgewiesen hat, im Jahr 1947 die Überlegung, den 5. Mai als österreichischen Staatsfeiertag zu installieren. Das hat bekanntlich nicht stattgefunden. Der österreichische Nationalfeiertag am 26. Oktober nimmt auf eine ganz andere Befreiung Bezug. Aber es ist kein Zufall, dass diese zwei Befreiungen oder diese zwei Konzepte von Befreiung nicht gewissermaßen, dass sich nicht jenes Konzept durchgesetzt hat, das sich auf 1945 bezieht, sondern jenes Konzept, das sich auf 1955 bezieht. Und wenn wir uns die Frage stellen würden, was ist das Spezifische in Österreich, wenn es um die Frage der Befreiung geht, so haben wir, denke ich, wenn wir in die Bundesrepublik Deutschland schauen, gewissermaßen ebenfalls ein Nachfolgestaat des Dritten Reiches, so ist das Spezifische in Österreich, dass diese Befreiung relativ bald, schon Ende der 40er Jahre, 47, 48, eigentlich etwas war, was man unter Anführungszeichen gesetzt hat. Die Reden von Politikern in dieser Zeit sagen zum Beispiel, wir wollen von den Befreiern befreit werden. Ja? Also der Staatsvertrag gilt schon bald nach dem Abschluss gewissermaßen als die eigentliche Befreiung. Und wenn Sie an das Wort Österreich ist frei denken, dann haben wir alle eine bestimmte Szene im Kopf, nämlich die Balkonszene am Belvedere. Wir haben nicht das Jahr 1945 im Kopf. Das ist kein Zufall. Es gibt kein österreichisches visuelles Icon, nichts, was das Jahr 1945 als Befreiungsjahr und schon gar nichts, was gewissermaßen die Freude über die Befreiung ausdrückt. Wir haben uns mal versucht, ein bisschen zu überlegen, welche Bilder das sein könnten. Es gibt ein Bild, das Menschen zeigt, die Walzer tanzen in Wien, aber dieses Bild ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden in unserem Bewusstsein. Und wenn Sie sich die Frage stellen, vielleicht selber, was Ihnen einfällt, wenn Sie das Jahr 1945 visualisieren müssten oder wie es visualisiert wird, dann ist das sicher das Icon, das am prägendsten geworden ist, der brennende Stephansdom. Und wenn man überlegt, dass dieser brennende Stephansdom für das Jahr 1945 steht, dann wird es ja rasch deutlich, also Sie haben hier ganz schön, sieht man das an den Schutzumschlägen zu Bordisch Österreich 2. Sie haben zwei, also Sie haben das Jahr 45 durch den Stephansdom und das Jahr 55 natürlich durch die Balkonszene. Und genau diese Konstellation ist das, was den Zugang zur Befreiung ausmacht. Einerseits Freiheit, Befreiung wird assoziiert mit 1955 und in jeder dieser Fünferjahre, die immer wieder natürlich zu Jubiläen, Gedenkfeiern und so weiter Anlass gegeben haben, überschreibt 1955, 1945. Das heißt, den Unterschied zum Beispiel zur Bundesrepublik haben sie nie zu den Fünferjahren die großen Debatten, wie sollen wir 1945 beurteilen. Ja? Was ist das? Ist das eine Befreiung? Ist das eine Besetzung? Weil Fünferjahre die Erinnerung an 1955 geheißen hat. Haben sie auch 2005 im Staatsvertragsgedenkjahr ganz deutlich, dass es nie um Befreiung 1945 geht, und wenn, dann nur sehr subkutan oder in einer Form, die genau der Stephansdom ausdrückt, nämlich, dass dieses Jahr nicht das positive Jahr ist, nicht das Befreiungsjahr ist, sondern dass es das Jahr ist der Besetzung, der gewissermaßen finsteren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und erst 1955 ist das Jahr der strahlenden Befreiung gewissermaßen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Ausstellung auf der Schallerburg gesehen hat im Jahr 2005. Also dort war sehr sprechend. Sie sind reingekommen, 1945 war alles dunkel, man ist durch enge, dunkle Gänge gegangen und ist dann in die helle Befreiung des Jahres 1955 gegangen. Also die These wäre, in Österreich hat Befreiung feiern keine Tradition, im Unterschied zu anderen Ländern.
Ja, an die Tradition möchte ich vielleicht gleich anschließen, wobei ich näher an den Befreiungsfeiern bleiben möchte, also die Feier als Akt sozusagen. Prinzipiell ist es so, dass die Befreiung natürlich gefeiert werden sollte, zumal von denen, die befreit wurden, direkt in den Konzentrationslagern. Allerdings gab es auch ein breiteres Bedürfnis danach, die Befreiung zu feiern. Also sehr eingeschränkt, wie auch Heidemarie Wulff festgestellt hat, aber es gab also auch über diesen Kreis hinaus ein Bedürfnis, das zu feiern. Jetzt war die Frage, also das ist ein ganz normaler sozialer Vorgang, in welche Formen gießt man so eine Feier? Die Suche nach Formen kommt bald zu den Riten, die eine Gesellschaft hat, um in einem sozialen Rahmen eine Feier zu veranstalten. Und sie kommt dadurch, dass sie sehr viel Gewicht sucht natürlich, weil es eine gewichtige Feier ist, auch sehr bald in die Nähe der Feierart, die größte Tradition bei uns hat in unserer Gesellschaft, und das ist meistens die religiöse Feier. Deswegen ist es auch, sozusagen kann man auch in meinen Augen von einem Ritus sprechen, den die Befreiungsfeiern für sich gefunden haben. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Es gibt, die Befreiungsfeiern haben einen gewissen Ablauf. Die Gruppen sammeln sich, die Gruppen ziehen auf den ehemaligen Appellplatz. Es gibt Reden. Es gibt gewisse sozusagen Dresscodes, also das ist jetzt vielleicht zu stark ausgedrückt, aber es gibt eben, wie wir gesehen haben, diese Tücher, die mitgebracht haben, es gibt Fahnen, die mitgebracht werden, es gibt Lieder, die gesungen werden, es gibt Feier, die große Feier für alle, und es gibt Subfeiern sozusagen, also den Vergleich zu stark zu machen, aber es ist wie sozusagen die Feier in einem großen Dom mit einem Hauptaltar und vielen Nebenaltären. So gibt es auch Feierlichkeiten, die an den jeweiligen gruppenspezifischen oder nationsspezifischen Gedenksteinen und Mahnmälern im Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers stattfinden und die große gemeinsame Feier. Wer feiert da? Das ist auch eine interessante Frage. Also es feiern natürlich einmal die Überlebenden an sich, als sozusagen als Kerngruppe. Aber es wird natürlich auch von weiteren Personen gefeiert. Es ist so, dass die Gruppen, die Überlebenden, die anreisen, reisen vielfach mit Gruppen an. Die Gruppen, die sich um sie scharen, sind Gruppen von jüngeren Leuten, die diese Tradition für sich übernehmen. Was ich einen ganz spannenden Punkt finde, wo meine Überlegung ganz woanders angefangen hat, weil es mich sehr lange gewundert hat, dass beim Kameradschaftsbund in Österreich junge Leute Mitglied sind und ich nie verstanden habe, wie junge Leute beim Kameradschaftsbund Mitglied werden konnten. Und dann fand ich sehr spannend eben, dass sich auch sozusagen, also für mich hat sich dann eine Analogie ergeben, dass eben auch junge Leute diese Tradition der Überlebenden der Konzentrationslager übernehmen. Und also einerseits im politischen Sinn, natürlich sozusagen als Weitertragen einer politischen Idee, aber auch bei denen, die nicht als politische Verfolgte waren, gibt es da Gruppen, die sich dem anschließen und die dieses Erbe für sich übernehmen wollen und auch übernehmen. Spannend ist dann eben diese Ausweitung sozusagen, also zunächst von den direkten individuell betroffenen Opfern auf Familienmitglieder, auf ideologische Anhänger, die sozusagen eben in der gleichen Linie das sehen und sich deshalb annähern, auch aus sozialen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel für die homosexuellen Opfer gibt es auch eine homosexuelle Gruppe, die oder eine Gruppe, die dieser Opfer gedenkt, die jedes Jahr in Nordhausen einzieht, wo sozusagen keine familiären Verbände da sind zu den Opfern, sondern hier eine gesellschaftliche Übernahme dieses Erbes stattfindet. Und dann gibt es eine weitere Ausweitung dadurch, dass es sozusagen auch eine offizielle Feier der Republik ist, nämlich die Ausweitung quasi auf das ganze Land. Das ist insofern sehr spannend, als ja, also sozusagen es wird Befreiung gefeiert für eine Bevölkerung, bei der zumindest ein gewisser Teil sich damals 1945 gar nicht befreit gefühlt hat. Nicht wegen der Besatzungssoldaten, sondern schlicht und einfach wegen der Beteiligung am Nationalsozialismus. Was auch sozusagen ein klassisch rituelles Moment ist an diesen Feiern, ist etwas, was man überspitzt als Reenactment nennen kann. Also es wird versucht, eben Symbole aus der Zeit herauszunehmen und also diese Symbole anlässlich dieser Feier sichtbar zu tragen, wie zum Beispiel eben diese Tücher, die in den gestreiften Stoffen von Uniformen sind, oder wie zum Beispiel die Winkel, die auch eine weitere Übersetzung erfahren. Ich war letzten Monat bei einer belgischen Gruppe, die sich dem Gedenken widmet und die für sich den roten Winkel als Symbol genommen hat, was jetzt aufs Erste gar nicht seltsam klingt. Es wird von mehreren Gruppen verwendet, so wie der rosa Winkel wiederum von homosexuellen Gruppen verwendet wird. Andererseits ist es natürlich ein spannender Moment, dass man das Zeichen, unter dem die Nationalsozialisten eigentlich einen oder die jeweilige Gruppe vernichten wollten, für sich übernimmt und das als Symbol dann trägt. Es war in einer kleinen Stadt in Liège und das war sehr spannend zu sehen. Die Gruppe, die dort gedenkt, ist sehr groß oder ist sehr populär. Und ich habe in der Innenstadt dort wirklich eine ganze Reihe zufällig auf der Straße, also junge Leute auf der Straße gesehen, die auf ihren Jeansjacken oder so den roten Winkel getragen haben. Es ist natürlich einerseits sehr schön zu sehen, dass sie sich alle so engagieren. Andererseits fand ich, das war eine interessante Situation, dieses Symbol dann sozusagen so wiederzufinden. Spannend ist es auch natürlich eben, dass das sehr stark bei jungen Leuten ankommt oder vielfach bei jungen Leuten ankommt. Wie wir auch festgestellt hatten, eben bei zum Beispiel eben bei italienischen oder französischsprachigen Gruppen. Bei uns habe ich den Eindruck, dass das weniger stark ist in Österreich. Das, glaube ich, hat auch einen Grund, weil sozusagen man sich hier nicht so leicht in diese Tradition stellen kann. Also weil es einen größeren gesellschaftlichen Anteilnahme an der Resistance gibt in dem Selbstbild zum Beispiel der Franzosen, als es die Idee gibt, dass man quasi der Erbe des österreichischen Widerstands ist. Ja, das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Überlebenden. Ich fand es immer sehr interessant zu sehen. Es hat für mich eine gewisse Logik, aber ich bin da noch zu keinem Schluss gekommen, weil es löst auch ein Unwohlsein in mir aus, die ehemaligen Häftlinge, die Überlebenden zu sehen, die in einer KZ-Uniform zu diesen Feiern kommen. Ich fand das immer sehr, sehr stark als Symbol. Und dass es das Bedürfnis gibt, sich mit der Uniform nach Mauthausen zu begeben, fand ich sehr, sehr spannend. Vielleicht noch kurz, um bei den Symbolen zu bleiben und kurz noch einen Exkurs zu machen. Ich glaube, dann ist wahrscheinlich meine Zeit auch schon um. Ich habe gesagt, also, dass die Riten sehr stark eben einem, wie es bei uns traditionell so ist, einem religiösen Raster folgen, also auch wenn sie selber nicht religiös sind. Spannend ist, dass die Gedenksymbolik sich sehr oft religiöser Vorgaben bedient. Ich finde dieses Bild sehr spannend, weil für mich, also das ist jetzt vielleicht, das ist zumindest mein Eindruck, es schaut für mich durch, es ist ein bisschen ungeordnet, deshalb nicht ganz so, aber auch wie ein kirchlicher Aufzug aus. Ja, also wie eine Prozession, eine kirchliche. Weil diese Fahnen für mich auf diese klassischen, die sieht man sonst bei Marienfeiertagen oder so. Also sie haben natürlich dann andere Inhalte, die Fahnen, aber sie schauen sich gewissermaßen ähnlich. Es war auch so, dass, und das ist sozusagen das, was mein Unwohlsein an der religiösen Struktur dann auch noch bedingt. Es gab am Anfang des Gedenkens sehr oft Verweise auf die Dornenkrone, auf Symboliken des Märtyrertums, die ganz klar darauf anspielen. Es gab eine Briefmarke in der Zweiten Republik, die eine Dornenkrone darstellt, also abbildet, von der das Blut tropft. Und es geht ganz klar um die Märtyrer oder um die Opfer des Nationalsozialismus. Sehr spannend an der religiösen Symbolik ist, dass man dann eben diese Briefmarke kommt ohne einen Kopf aus, der diese Dornenkrone trägt. Der Kopf, also die Person, ist nur durch das Blut symbolisiert. Und auch ohne die Person, sprich die Täterperson, die die Dornenkrone der später blutenden Person auf den Kopf gesetzt hat. Das heißt, oder was ich sagen möchte, ist, durch die Einführung einer religiösen Bildsprache bekommt, weil im Leiden, also im Christentum das Leiden ja einen Sinn hat, sozusagen auf ein Teil einer Heilsgeschichte ist, bekommt sozusagen oder besteht die Gefahr, dass das hier auch passiert. Und natürlich muss man sagen, war das KZ nicht Teil einer Heilsgeschichte, die nachher dann Sinn macht. Genauso wie die Idee des Märtyrertums für mich nicht ganz passend ist, weil eben ein Märtyrer, also hochideologisch motiviert in jedem Fall seinen Weg zu gehen hat. Und ich möchte jetzt den KZ-Opfern nichts absprechen, aber sozusagen es ist ja, es sind ja die meisten nicht gerne und freiwillig und so ins, also diesen Weg gegangen, sondern sie wurden auf diesen Weg gezerrt. Ja, das führt mich zum letzten Punkt. Der religiöse Ritus birgt eben auch immer sozusagen ein Heil in sich. Also man durchläuft einen Ritus, um nachher von einer Sünde befreit zu sein oder von allen Sünden befreit zu sein oder etc. etc. Das finde ich ist auch gefährlich, weil eben sozusagen sobald man einen Ritus feiert, ich glaube nicht, dass man durch das Feiern der Befreiung, also das, vor allem wenn das eine offizielle staatliche Feier ist, dass es sozusagen zu einer Vergebung einer Schuld führt. Ja? Dass das hier als kathartischer Moment auch verstanden werden kann, bei dem sich, ja, wie das eben im religiösen Bereich ist. Das führt dann wahrscheinlich zu der Frage, wie man zeitgemäß, also jetzt vor allem nach, also oder nicht jetzt nach, sondern in baldiger Zukunft ohne Überlebende der Konzentrationslager Befreiung feiern kann. Aber ich glaube, das ist eher dann eine zweite Runde.
Ja, danke vielmals für die Perspektive. Als nächstes wäre Herr Landorfer da.
Ja, ich möchte hier einerseits aus Sicht der dritten Generation sprechen, also einer Generation, die keinen persönlichen familiären Bezug eigentlich mehr zu der Zeit hat, zu einer NS-Zeit. Also zum Beispiel meine Großeltern waren 7, 8 Jahre 1945, das heißt, die haben mir nicht besonders viel erzählen können über diese Zeit. Gleichzeitig möchte ich auch mir anmaßen, über diese Generation zu sprechen, weil ich in meiner Arbeit mit Jugendlichen einen gewissen Einblick habe, wie Jugendliche zwischen, ich weiß nicht, 14 und 20 oder so mit diesem Thema umgehen und welchen Bezug sie zu einer Befreiungsfeier auch haben können. Also ich würde mich dem Nico anschließen, dass eine klassische Befreiungsfeier, wie sie in Mauthausen stattfindet, oder eine Befreiungsfeier in einem ehemaligen Konzentrationslager, ein Ritus ist, und zwar ein Ritual der Befreiten. Also aus dieser Tradition auch, dass die Leute, die eben in einem KZ-Häftlinge waren, ihre Befreiung feiern. Ich glaube nun, dass Jugendliche, die jetzt keinen persönlichen Bezug haben zu dieser Zeit, die jetzt vielleicht nicht einen Großvater haben, der im KZ war oder so, auch nicht wirklich einen Bezug zu seinem Ritual haben, grundsätzlich. Die jungen Leute, die zu einer Befreiungsfeier oder die zum Beispiel nach Mauthausen fahren, haben meist irgendeine Vorbildung, haben sich mit dem Thema beschäftigt, sind vielleicht auch in irgendwelchen Gruppen organisiert, die irgendwie das Ziel haben, auch dieses Erbe weiterzutragen. Aber ein Jugendlicher, der jetzt da keinen großen Bezug und nicht besonders viel normale Schulvorbildung hat, hat, glaube ich, jetzt keinen starken Bezug zu seiner Befreiungsfeier. Also auch als Beispiel, auch weil das schon ein bisschen angesprochen worden ist am Anfang, auch in Ebensee, ich glaube, Jugendliche, die einen Bezug zu einem Ort wie Ebensee haben und zu dem, was dort passiert ist, machen sowas nicht wie das, was dort passiert ist, außer sie sind jetzt wirklich ideologisierte Neonazis, aber das war ja, glaube ich, nicht der Fall. Das heißt, die Frage ist für mich, ist es möglich, für Jugendliche, also Jugendlichen irgendwie zu vermitteln, einen Bezug herzustellen zu einem Ort und zu dem, was dort geschehen ist, Jugendliche zu sensibilisieren und irgendwie dem Feiern von einer Befreiung nicht nur jetzt in einer Gedenkstätte, sondern auch überhaupt, also der 8. Mai ist ja überhaupt ein Tag der Befreiung, auch außerhalb von Mauthausen. Wie kann man Jugendlichen das vermitteln? Oder ist es möglich, denen das zu vermitteln und dem einen Sinn zu geben irgendwie oder einen Inhalt zu geben, der irgendwie lebendig ist? Ich beantworte diese Frage natürlich mit Ja, sonst würde ich die Arbeit, die ich mache, nicht machen. Ich glaube, dass man über Bildung und Bildung in einer bestimmten Form das durchaus erreichen kann, dass Jugendliche da einen Bezug dazu haben. Was meine ich mit Bildung in einer bestimmten Form? Weil natürlich ist das Thema ja innerhalb der Schule Thema. Viele sagen sogar, das ist viel zu stark und viel zu viel, das kommt immer wieder. Ich glaube, es geht da sehr stark darum, in welche Form man dieses Thema gießt. Also ich glaube, mittlerweile ist es eben bekannt, dass Schock- und Angstpädagogik nicht wirklich einen Sinn macht. Trotzdem gibt es das immer noch. Also Leute, die versuchen, Schüler und Schülerinnen mit diesem Thema und auch mit einer Gedenkstätte irgendwie zu schockieren und glauben, dass man am besten über so ein Schockerlebnis da am meisten rausholen kann und am meisten mitnehmen kann. Dagegen stelle ich mich ganz vehement. Auch damit verbundene Moralisierungen und erhobener Zeigefinger, also man darf nicht und man soll nicht und man muss das und das tun, damit das nicht wieder passiert. Ich glaube, dass das schwierig ist für Jugendliche, das aufzunehmen, wenn sie das so von oben herab vorgesetzt bekommen. Also ich glaube, wichtig ist es in der Arbeit mit jungen Menschen an Gedenkstätten, Schülerinnen ernst zu nehmen und auch auf Fragen und Diskussionen einzugehen. Also auch das, was man vor kurzem gehört hat mit diesem Eklat in Auschwitz. Ich glaube, wenn man sowas nicht gut vorbereitet, wenn da wenn das nicht eingebettet ist in eine zeitgeschichtliche Bildung, sondern man sagt, ja, man fährt jetzt mal nach Auschwitz, um dann alle Leute zu aufrechten Nazi-Gegnerinnen zu machen, dann wird das nicht funktionieren. Und man muss auch auf Fragen und Sachen, die Jugendliche sich einfach fragen, eingehen. Also zum Beispiel die Frage, warum sind die Juden verfolgt worden? Also die Anmerkung, na, waren die nicht alle reich, habe ich selbst auch schon oft gehört bei Gedenkstättenfahrten, aber das muss man dann diskutieren, weil oft ist das, das haben sie halt irgendwo aufgeschnappt und wollen das irgendwie einbringen und ja, wenn man dann mit ihnen darüber redet, dann sind sie auch durchaus bereit, Argumente anzunehmen und das auch darüber nachzudenken. Also es ist oft, glaube ich, entsteht so eine Provokation auch dadurch, dass man es nicht ernst nimmt oder dass man das so schnell wegschiebt und dann nicht darauf eingeht. Außerdem bin ich der Meinung, dass Gedenkstättenpädagogik sehr gut funktioniert extern. Also nicht, wenn das nicht Lehrer und Lehrerinnen machen, die Schülerinnen dann auch benoten und wo dann auch ein gewisser Druck entsteht, ein Erwartungsdruck. Ich glaube, es ist besser, wenn das außerhalb passiert und wenn man das in gut vorbereiteten, gut eingebetteten Projekten macht. Vor allem macht es dieser Rahmen noch möglich, dass man gemeinsam Themen erarbeitet und gemeinsam sich dem Thema annähert, weil ich bin der Meinung, dass Jugendliche von so einem Projekt viel mehr mitnehmen können, wenn sie wissen, okay, wir haben da gemeinsam in einem Workshop uns Sachen erarbeitet, uns die Frage gemeinsam erarbeitet, warum fahren wir überhaupt in eine Gedenkstätte, wie wenn man am Anfang sich hinstellt und sagt, okay, wir sind jetzt da, weil. Das ist immer einfacher, wenn Sie auf das selbst draufkommen, merken Sie sich das viel besser und nehmen Sie das auch viel mehr auf, wie wenn man das einfach vorsetzt quasi. Grundsätzlich würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass durchaus Interesse da ist am Thema. Also wenn man, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, naja, die jungen Leute interessieren sich für das nicht mehr, das ist so lange her, das kann ich nicht bestätigen. Also sogar gerade im Gegenteil, das Thema Nationalsozialismus und die damit verbundenen Themen interessieren junge Leute durchaus. Es ist nur immer die Frage, wie man es sozusagen angeht. Es ist teilweise auch eine Faszination dafür da, aber wenn man das Ganze mit Informationen unterfüttert, kann daraus auch ein Interesse wachsen, also ein ehrliches Interesse, das jetzt nicht von irgendeiner dunklen Faszination getrieben ist. Solche Projekte sind natürlich dann auch immer verbunden mit Fragen nach, egal, ich glaube, ich schaffe es jetzt auch, sind natürlich immer auch verbunden mit Fragen nach, in welchem Rahmen kann das stattfinden, wie kann man sowas initiieren und so. Und ich glaube, dass da ein großes Problem auch liegt, weil das derzeit ziemlich abhängig ist vom Engagement einzelner Personen. Also ich habe gerade die Erfahrung gemacht mit Studienfahrten nach Auschwitz auch, dass das für die Lehrer und Lehrerinnen, die sowas organisieren, eine Riesenarbeit ist, die, sie bekommen zwar Anerkennung, aber weitgehend unbelohnt und ist auch ganz schwierig für sowas Förderungen zu kriegen. Also man hört zwar bei offiziellen Stellen immer, ja super, dass das gemacht wird, aber Geld gibt es dafür eigentlich nicht. Und ich glaube, dass hier ein großes Problem liegt, weil wenn was passiert, wenn wieder Jugendliche irgendein unter Anführungszeichen Lausbubenstreich machen, ich halte es nicht für einen Lausbubenstreich, weil das ist ja auch eingebettet in gesellschaftliche Kontexte. Also ich meine, wenn ein dritter Nationalratspräsident seine Tiraden ungestraft loslassen kann, darf man sich nicht wundern, wenn Jugendliche glauben, sie können damit jetzt genau provozieren. Aber wenn sowas passiert, dann gibt es immer den Aufschrei und dann heißt es, oh, was läuft da falsch und wer ist schuld? Sind die Lehrer schuld? Ist das schuld? Ich glaube, dass es da eher eine generelle Bereitschaft geben müsste, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch diesem Thema genügend Raum und Zeit zu geben. Und was ich schon erwähnt habe und was ich für wirklich wichtig halte, ist, dass man die Jugendlichen auch in diesem Bereich ernst nimmt und ihnen zuhört und das ernst nimmt, was sie auch einbringen, mit ihren eigenen Erfahrungen und mit den eigenen Problemen, die sie vielleicht in Bezug auf dieses Thema haben. Weil man muss auch bedenken, das ist ein Thema, das sehr emotional ist und sehr schwierig ist. Gerade für Jugendliche, die jetzt vielleicht 15, 16, 17 sind, ist es oft auch nicht leicht, das an sich heranzulassen. Da kommt man oft am Anfang auf Abwehrhaltungen und auf blöde Witze und so, das kenne ich sehr gut. Aber meistens ist es so, wenn man das ernst nimmt und mit den Leuten darüber redet, stellt sich das sehr schnell heraus als Verunsicherung, hinter der sehr viel Interesse auch und sehr viel grundlegendes Interesse auch am Thema steckt.
Ja, ich würde vielleicht versuchen, kurz noch Fragen an Sie zu stellen, beziehungsweise dann ins Publikum würde ich dann gehen, wenn es Interesse besteht. Also ich selber merke immer, dass ich dann, also mir fällt es bei dem Thema recht schwer, gelassen zu bleiben. Mir fällt es immer recht schwer nachzuvollziehen, wie jemand so weit gehen kann in seiner Provokation, sodass ich das praktisch auch noch verstehen kann, als eben den Habitus eines Jugendlichen. Ja? Also ich sehe eben in den gesellschaftlichen Kontext, jetzt frage ich mich immer, mir selber geht es dann eben oft darum, rausfinden zu wollen, wie es dazu kommen kann, dass man so, wie soll ich sagen, etwas dermaßen relativieren kann, wie die es getan haben. Also ich war da wirklich fassungslos, wie ich es gehört habe. Und wie kann sich sozusagen in so jungen Menschen irgendwie dieser Nimbus eines Überlegenheitsanspruches zum Beispiel etablieren, also was für mich dann schon in Richtung Rassismus weist, also wo Leute den Anspruch erheben, sie könnten sich jetzt über die anderen einfach so dermaßen drüber stellen, wie man es sonst kaum tut. Also normalerweise kennt man Provokationen als Jugendliche im Maßstab von, da messen sich zwei Gleichaltrige und werfen sich gegenseitig was vor und schenken sich auch nichts, aber das ist auf Augenhöhe. Und das, was dort passiert, ist ja oft einfach eine Verhöhnung von ganzen Gesellschaften, Minderheiten, mich wundert es, dass ein Jugendlicher überhaupt so weit kommt. Also da scheint mir einfach zu viel im Hintergrund zu sein, aber vielleicht sehe ich es übertrieben. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden.
Nein, ich glaube nicht, dass es übertrieben ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei einem konkreten Fall ist, wie die Backgrounds da sind. Aber ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung einer Geschichte sagen, wo ich sehr schnell drauf gekommen bin, wo das herkommt. Das war ein junges Mädchen, das mitgefahren ist nach Auschwitz. Also die Leute, die mitfahren, fahren immer freiwillig mit. Ich will nicht, dass da jemand gezwungen wird, auf keinen Fall. Und die hat sich auch von Anfang an eigentlich herausgetan mit blöden Bemerkungen und mit, ja, die Nazis sind auch verfolgt worden und die Juden haben es eh so leicht jetzt und so weiter und die reiten immer drauf herum und so weiter. Und ich habe sie dann am Abend darauf angesprochen, nach der Führung in Birkenau, wo sie dann schon viel kleinlauter war und wo sie dann auch so gesagt hat, das hat es ja wirklich gegeben und das war ja wirklich riesengroß, also die war dann auch so ein bisschen. Und die hat dann relativ schnell, nachdem sie am Anfang so ein bisschen unsicher war und als sie dann gemerkt hat, dass ich ihr jetzt da nicht irgendwie autoritär kommen will oder so auf sie rügen will dafür, dass sie das sagt, hat sie mir dann erzählt, dass ihr Urgroßvater SSler war und KZ-Aufseher und ihre Mutter ist auch in einer rechten Partei organisiert und sie selbst ist beim Ring Freiheitlicher Jugend und hat halt das nur von der Seite mitbekommen und ist auch mitgefahren, weil sie mal die andere Seite hören wollte sozusagen. Und die war dann sehr offen und hat sehr viel mir auch erzählt, sehr interessante Geschichten von Sonnenwendfeiern und so, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber ich denke, das ist kein Zufall, dass es dieses Gedankengut, also ich meine, 1945 hat 700.000 NSDAP-Mitglieder gegeben in Österreich. Und dieses Gedankengut ist nicht einfach verschwunden, sondern vielmehr ab 47, 48 viel mehr integriert worden in die Gesellschaft. Und es wäre eigentlich eigenartig, wenn das heute nicht mehr da wäre. Insofern wundert es mich nicht, dass sowas immer wieder hervorkommt.
Mhm. Gleich direkt eine Publikumsfrage.
Ist das schon so weit, dass man die Debatte eröffnet? Ja, ne?
Würde ich mal. Also ich hätte noch zwei Fragen, aber...
Wir können ja mal eine erste Runde machen.
Genau.
Jetzt hören Sie schon so lange zu, jetzt wollen wir mal von Ihnen was.
Also ich wollte zwei Bemerkungen machen oder zwei Anmerkungen. Erstmal zu dem, was Heidemarie gesagt hat, aus der Sicht jetzt eines Deutschen hinsichtlich dieser 45, 55. Das war für mich sehr interessant, diesen Unterschied, den du da gemacht hast zwischen 45 und 55 und wie das in Österreich mit den 5er-Jahren dann doch immer auf 55 gegangen ist. Es ist ja in der Bundesrepublik nicht viel anders gewesen, muss man sagen. Also ich erinnere mich an zwei elementare Ereignisse, als der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, war es jetzt 85 oder 95, ich weiß nicht gar nicht, 85, vom Tag der Befreiung gesprochen hat, war das in der Bundesrepublik ein Hoppla. Weil bis dahin hieß das Tag der Kapitulation, der 8. Mai, der auch kein Feiertag war. Sondern in der Bundesrepublik war Feiertag der 17. Juni 1953, als jetzt mal rein formal gesprochen, in einem anderen Staat, nämlich in der DDR, sich die Bevölkerung gegen das Regime gewandt hat. Das wurde im Westen als Nationalfeiertag gefeiert. Schon eigentlich eine merkwürdige Konstellation. Also insofern wollte ich so ein Fragezeichen setzen an der spezifisch österreichischen Version mit 45 umzugehen. Die deutsche Version war nicht anders. Und ich glaube, sie waren dann ganz froh, dass es den 3. Oktober gab. Jetzt haben wir diesen Nationalfeiertag. Den 8. Mai feiern wir jedenfalls auch nicht, im Unterschied zu den Franzosen oder den Engländern. In Frankreich ist immer noch, muss man sich vorstellen, der 11. November ein Feiertag in Bezug auf 1918 und der 8. Mai. Und dann ist natürlich so, ich habe jetzt vorhin lang drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit in der jüngeren Geschichte mit Nationen, die selbst sozusagen unter einer faschistischen Diktatur leben, gar mit imperialistischer Tendenz, und die dann davon befreit werden. Jetzt obendrein noch nicht mal aus eigener Kraft, sondern durch eine Intervention von außen. Also ist es wirklich so spezifisch, deutsch-österreichisch, dass das dann sozusagen nicht gefeiert wird? So Spanien, Portugal, Griechenland, faschistische Diktaturen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt die Befreiung von ihrer faschistischen Diktatur feiern oder nicht. Wenn ja, dann ist es obendrein noch bei denen ja eine Selbstbefreiung, glaube ich, von den drei Ländern. Jedenfalls bei Deutschland und Österreich war es ja wirklich eine Befreiung durch andere, durch die alliierten Siegermächte eben. Und ich weiß nicht, ob es in der jüngeren Geschichte sozusagen Beispiele dafür gibt, wie eine Nation damit umgeht, dass sie einerseits unter einer faschistisch-imperialistischen Diktatur lebt und dann von außen befreit wird. Wie geht man mit so einer Befreiung um? Das ist so die eine Bemerkung. Die andere, jetzt zu dem, was Nico und dann Sie auch gesagt haben, ich war zweimal bei diesen Befreiungsfeiern in Mauthausen und mir leuchtet das schon alles ein, was jetzt so analytisch gesagt wird zu diesen religiösen Konnotationen. Als ehemaliger Ministrant kann ich das auch sehr gut beurteilen, weil ich an Fronleichnamsprozessionen eben auch häufig mit als Baldachinträger und Fahnenträger mit gestreuten Lupinen und so weiter aktiv sowas gestaltet hat. Ich muss auch ehrlich sagen, meine Assoziation war das nicht so sehr, bei heute zumindest jetzt, also für den letzten 2-3 Jahren, sondern ich habe es eher so gesehen, es mag jetzt auch eine völlig unpassende Assoziation sein, aber ich sage sie mal, dass es sowas war wie, also die Völkergemeinschaft zieht ein, hat mich mehr an die Olympischen Spiele erinnert, also wo auch die Nationen sozusagen einziehen unter Fahnen und deutlich machen, also wir sind von dieser Situation beteiligt. Von daher hatte ich da ehrlich gesagt mit dieser, ich weiß, dass diese Form, in der die Nationen einziehen, sehr unterschiedlich ist. Dass die Ukraine ist mit alten ehemaligen KZ-Häftlingen, das ist wirklich ein Eindruck, den man erlebt, wo es einem schwerfällt, dass da nicht die Tränen in die Augen schießen. Und dann gibt es diese fröhlichen italienischen Jugendgruppen, wo man eher den Eindruck hat, Bandiera Rossa und so weiter, also wo eine ganz andere Atmosphäre entsteht. Ich fand dieses Gemisch eigentlich höchst beeindruckend und würde ja fast einen natürlichen Weg der Weiterentwicklung, wohl für einen natürlichen Weg der Weiterentwicklung plädieren. Das wird sich ändern, wenn die letzten Zeitzeugen nicht mehr da sind, und dann wird es möglicherweise sozusagen wie in Italien die Feste von wer ist die kommunistische Zeitung in Italien nochmal? Also von Humanité, oder wie heißt sie? Ja. So, das sind dann fröhliche Feiern, die trotzdem im Gedenken sozusagen an Klassenkampf und Antifaschismus stehen. Das waren jetzt weniger Fragen als auch gar nicht Widerreden, sondern nur Kommentare.
Vielleicht antworte ich ganz kurz auf deine Frage Österreich, Deutschland und die Befreiung. Im Grunde genommen, wer ist natürlich eigentlich, wer hat die Befreiung gefeiert in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches? Das war die DDR. Also die DDR war ja das einzige Land, das 45 als Befreiung durchgesetzt hat, auch im Denken. Und insofern ist die Weizsäcker-Rede 85 ja doppelt spannend, weil es eine semantische Enteignung der DDR war. Also hier jetzt im Westen von Befreiung zu sprechen, hat natürlich eine ganz andere Konnotation mit dieser Systemkonkurrenz. Aber der Punkt ist ja, dass wir das 45 ja nicht nur die Befreiung durch die alliierten Mächte war, sondern auch das Ende eines österreichischen Bürgerkrieges und auch eines deutschen Bürgerkrieges, nämlich zwischen den Gegnern und Anhängern des Nationalsozialismus. Das heißt, wenn man als Befreiung erinnert hätte, wäre das immer die eine Seite gewesen. Und es ist kein Zufall, dass man von Kapitulation spricht. Es ist kein Zufall, dass man in Österreich das überschrieben hat durch die richtige Befreiung gewissermaßen. Das sind Rituale, die einen Befriedungscharakter haben, die quasi andere Erinnerungen privilegieren, die eine Homogenität der Bevölkerung suggerieren. Also Kapitulation heißt ja nichts anderes, wir haben alle gelitten. Ja? Und Befreiung 1955 heißt nichts anderes, als das österreichische Volk wurde endlich frei. Also das sind die Metaphern, wo es dann nicht mehr um Gegner-Bürgerkriegsszenarios geht, sondern Fluchtpunkte, um eine Geschichte zu erzählen, in der man genau das nicht ansprechen muss. Und insofern haben alle diese Nachkriegsmythen und Nachkriegsrituale dazu gedient, so etwas wie ein Konsensmodell von Geschichte herzustellen, das genau das nicht anspricht. Da kann man heute kritisch dazu stehen, aber es gibt auch gute Argumente, die sagen, Hier hat sich genau erst dieser Konsens entwickelt, der heute tragfähig genug ist, um wieder die Differenzen zu sehen. Und nur um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, wo ich zum ersten Mal mitgekriegt habe, was Befreiung wirklich heißen kann, als durchgängiges kultureller Bezugspunkt einer Nation, das war in Amsterdam. Es gibt hier den 4. und 5. Mai und der 4. Mai ist der Trauertag. Hier hat man, also das stärkste Erlebnis überhaupt war, wir saßen, das war im Rahmen der International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research. Damals war Österreich frisch Mitglied, war total wichtig, nach dem Jahr 2000, nach der politischen Wende. Und wir saßen in Amsterdam in einem Lokal und auf einmal haben alle aufgehört zu essen. Es war Schweigeminute. Wir haben gar nicht kapiert, was los ist. Ja? Also konsterniert, aber da war ganz klar, das ist am 4. Mai am Abend die Schweigeminute, die im ganzen Land eingehalten wird, für die Opfer des Nationalsozialismus. Und mit Kranzniederlegungen, die Königin kommt zum zentralen Denkmal, dort stehen die Pfadfinder. Also das ist wirklich etwas, das ganze Land ist hier beteiligt. Und das ist genau der Unterschied. Wir haben vom 5. Mai gesprochen als neuen Gedenktag in Österreich seit 1998. Und das Problem mit dem 5. Mai ist, dass das ganze Land nicht beteiligt ist. Ja? Genauso wie Mauthausen ein externer Ort war die längste Zeit mit seiner Befreiungsfeier, ist heute diese Befreiungsfeier im Parlament etwas, was wirklich niemand interessiert. Und was auch nicht interessant gemacht wird. Und am nächsten Tag, am 5. Mai, ist es praktisch die Freudenfeier. Also bis dahin, dass sich quasi kollektives Betrinken und Konzerte und so weiter und so fort. Aber das ist dann wirklich eine Ausdrucksform, die gesamte Gesellschaft erfasst. Und das fehlt natürlich in Österreich ganz besonders. Aber eines möchte ich noch aufgreifen, was du gesagt hast. Wenn man Mauthausen, ich habe das schon angedeutet, mit anderen Gedenkfeiern vergleicht, in anderen KZ-Gedenkstätten, Befreiungsfeiern, dann sind die sehr stark, nämlich wirklich sakral. Also man hat dieses ganz rituelle, Kranzniederlegung, Reden, die Verantwortlichen. Und Alexander Brenninger, der ja die Forschungsarbeit zu diesem Ritual in Mauthausen gemacht hat, hat geschrieben so als Conclusio, das ist ein kulturelles Fossil. Ja? Denn im Grunde genommen die erste Befreiungsfeier in der Form, nicht ganz, aber im Nukleus mit den Zügen der Nationen, hat im Jahr 1945 stattgefunden. Und dieses kulturelle Fossil ist noch immer da, in fast unveränderter Form. Und es ist aber so anrührend, ja? Und es hat so viel an emotionaler Kraft, mir ist es genauso gegangen, wie du das sagst, dass es ist auch so ein heiß-kalt, der linke Block zum Schluss, wo man sich dann die Frage stellt, sind die vielleicht noch mehr fossil als die anderen? Also das hat einfach wirklich was und das ist hat eine europäische Qualität, die man sonst auch nirgends findet.
Danke. Ich war bei Kriegsende 3,5 Jahre und habe in meiner Kindheit und Jugend bezüglich des Kriegsendes nur das Wort Zusammenbruch kennengelernt. Dieser Begriff ist heute noch nicht gefallen. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend bis zum Jahr 55 nie den Begriff Befreiung gehört. Es war also auch nach dem Zusammenbruch, ich mache es jetzt so wie Sie, im österreichischen Bewusstsein eine Niederlage. Und ich berufe mich da auch auf Zahlen, auch ein Solidaritätsbegriff mit dem Naziregime. Sehen Sie das auch so? Sie sind Historikerin und ich glaube, die Vorfälle in Ebensee, die man als Lausbubenstreiche abtut, die machen bei Weitem nicht solche Schlagzeilen, wie zum Beispiel die lächerliche Schweinegrippe oder ein Indermord in Wien, der halt zufällig in Wien passiert, das ist meine Meinung. Es sollten die Vorfälle in Ebensee in die Schlagzeilen rücken. Tun sie nicht in Österreich. Das tun sie nicht.
Ich sage vielleicht nur ein Wort zu dem, was Sie über Zusammenbruch und Niederlage gesagt haben. Ich glaube, Zusammenbruch ist deswegen ganz gut als Wort gewählt. Erstens, wer hat von Befreiung gesprochen? Die Befreiungsfeiern wurden von den Kommunisten getragen. Von Befreiung hat eigentlich außerhalb dieses Diskurses, diese Terminologie hat auch im Denken nicht existiert. Aber Zusammenbruch ist nicht Kapitulation. Das zeigt sehr deutlich, und das ist der Unterschied zu BRD. Auf jeden Fall, dass es in Österreich, und das war quasi der Vorteil der Opferthese, dass man über diese Zeit nicht sprechen musste. Es gibt auch keine Sprachregelungen. Sie haben auf der einen Seite die bekannte Unabhängigkeitserklärung, wo natürlich die ganze Befreiungsterminologie staatsrechtlich drinnen ist. Denn das war ja die Grundlage, dass Österreich praktisch von den Sühnefolgen befreit wurde, zu sagen, wir waren von den Deutschen besetzt, wir haben damit nichts zu tun. Und das war ja genau das, was auch verhindert hat, jede Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Also wir haben extrem wenig an normativen Sprachgebrauch. Und das ist natürlich in der Bundesrepublik anders. Das hat zwar Kapitulation geheißen, aber war natürlich ein ausverhandelter, man musste sich mit dieser Zeit beschäftigen. Und wenn Sie allein die Schulbücher anschauen, die österreichische Geschichte endet im März 1938 und beginnt wieder im April, Mai 1945. Und dazwischen, das gehörte nicht zur österreichischen Geschichte, da musste man keine Terminologie finden. Die einzige Terminologie oder das einzige Moment, das diese Erzählung dann gefüllt hat, auf der offiziellen Ebene, also auf der Ebene der Schulbücher und auf der Ebene des öffentlichen Umgangs damit, war in den 70er Jahren der Widerstand. Aber was ja vergessen wird, und es ist ja kein Zufall, dass wir mit Befreiung nichts anfangen können, mit dem Terminus und mit dem Konzept, das ist, dass wir würden es ja können, wenn wir alle in der Opferthese gelebt hätten gewissermaßen. Und das Paradoxe ist ja, dass die Terminologie der Opferthese, die heute unser Hauptangriffspunkt ist, wenn es um österreichisches Gedächtnis geht, de facto außerhalb dieses ganz schmalen öffentlichen Bereiches überhaupt keine Wirkung hatte. Also was Sie als die prägenden Erzählungen, auch die prägenden Erzählungen nach 1945 sowieso, aber weit darüber hinaus haben, das ist ja die populistische Antithese zur Opferthese. Nämlich, dass die Österreicher nicht Opfer des Nationalsozialismus, sondern Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus wurden. Und genau dafür steht ja der brennende Stephansdom. Also das heißt ja, wir, das ist unsere Leidensgeschichte, wir wurden zu Opfern des Bombenkrieges, natürlich dann zu Opfern der vorrückenden Roten Armee. Und das waren die Erzählungen, die wirklich prägend waren. Und das hat eine ganze Generation negativ und positiv geprägt. Positiv im Sinne von genau, dass diese Spannung eigentlich die Grundlage dafür war, dass die Waldhorn-Debatte in der Form erst entstehen konnte, weil es eben die Diskrepanzen zwischen den Erzählungen in der Gesellschaft so stark gegeben hat.
Ich habe ein paar praktische Erfahrungen gemacht in Mauthausen als Fremdenführer oder Austria Guide, wenn ich manchmal Gäste dort begleite und führe. Ich war einmal mit einem Indern dort und was mich stutzig gemacht haben, als wir da reingekommen sind in diese in den Teil, wo die Kapelle sich befindet, in der Wäschereibaracke, glaube ich, ist das. Die haben mich gefragt, was macht das eigentlich hier oder was hat das hier zu tun? In dieser Gedenkstätte, die sind Inder, sind natürlich nicht Katholiken und so gesehen kommen aus einem ganz anderen religiösen Hintergrund. Und ich habe zuerst die Frage gar nicht verstanden. Erst jetzt, ein paar Jahre später, kommt mir das irgendwie in den Sinn, dass wenn Sie das vor Kopf haben, da sind ja diese Bilder, wo die Häftlinge in den gestreiften Anzügen dargestellt sind in dieser Kapelle und wo da praktisch das Licht vom Himmel kommt und so, da wo mir erscheint das jetzt, als würde das Märtyrertum irgendwie glorifiziert werden. Und dann eine Frage ist natürlich, wo war die katholische Kirche zu dieser Zeit, als diese Massaker passiert sind in unserer Gegend Und warum ist sie jetzt da und jetzt so stark oder präsent dort? Dann vor kurzem war ich dort mit einer kleinen Gruppe von Amerikanern. Es war ein retired oder pensionierter Navy-Offizier mit seiner Familie. Und er hat jüdische Vorfahren auch gehabt und dürfte auch welche verloren haben in den Konzentrationslagern. Und ich habe ihn einfach mehr oder weniger begleitet. Für mich war das auch irgendwie sehr bewegendes Erlebnis, das zu sehen, einfach die Tragik zu spüren, weil sonst sind das auch oft nur Bilder oder Fakten, die mir dort begegnen, denke ich. Und dann habe ich mich in letzter Zeit auch öfters mit Simon Wiesenthal beschäftigt, der ja Mauthausen überlebt hat und der durch viele Konzentrationslager gegangen ist. Und dabei ist mir auch eines seiner Werke in die Hände gefallen, die Sonnenblume. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das hat er geschrieben eigentlich schon lange Zeit, schon nach der Befreiung. Und es geht zurück auf die Zeit, wo er das erste Mal in einem Konzentrationslager inhaftiert wurde, in der Ukraine, in Tschernowitz. Und da sind sie jeden Tag, mussten sie vorbeimarschieren an einem Friedhof für SS-Soldaten. Und an jedem dieser Gräber hat eine Sonnenblume geblüht. Und das hat ihn nicht loslassen. Er hat gesagt, diese Soldaten, die haben eine Blume, die blüht für die, eigentlich diese Verbrecher. Aber wir enden ab in Asche, von uns wird nichts bleiben. Das hat er gedacht. Und das hat er dann eben, und dann wurde er an ein Totenbett gerufen, eines SS-Soldaten. Und der wollte halt einen Juden begegnen, um praktisch den Juden stellvertretend für alle anderen, für seine begangenen Verbrechen, um Vergebung zu bitten. Er hat ihm halt erzählt, in stundenlanger Ausdauer, was er angestellt hat, wie er Kinder ermordet hat und diese Dinge. Und Simon Wiesenthal konnte nicht antworten. Er wollte sich einfach losreißen, aber der hat ihn nicht losgelassen in seinem Todeskampf. Und diese Frage hat ihn den Rest seines Lebens beschäftigt. War es richtig praktisch oder war es falsch, dass er ihm nicht in Worten vergeben konnte? Oder er hat das einfach nicht übers Herz gebracht, weil er war ja da in Todesgefahr als Häftling und wurde zu dem geholt. So, das ist auch eine Sache, die mich sehr beschäftigt, vor allem weil er Simon Wiesenthal Mauthausen überlebt hat. Und dann, was mir in letzter Zeit auch öfters untergekommen ist, was irgendwie passt auf, was Sie gesagt haben, je mehr und mehr ich mich mit dieser NS-Zeit beschäftige, ist mir irgendwie dieser Vergleich gekommen, als wäre Hitler eigentlich nur die Spitze eines Eisberges gewesen. Und die Spitze, so kommt mir vor, die wurde zerstört, aber was ist mit dem Rest des Eisberges geblieben? Und so diese Sachen wie Ebensee oder solche Dinge oder bei den Wahlen ein gewisser Anteil wirklich an Sympathien, die da auskommt für diese Parteien. Für mich ist das irgendwie ein Ausdruck, dass von diesem Eisberg, der für mich eine Gesinnung darstellt, einfach rassistische Gesinnung, dass dieser noch sehr massiv vorhanden ist. So, ich glaube, habe ich zu viel gesprochen.
Ich möchte zuerst einmal sagen, dass ich bislang noch nicht bei diesen Befreiungsfeiern in Mauthausen war. Ich war natürlich in mehreren KZs und auch in Mauthausen mehrmals, aber nicht bei diesen Formen von Feiern. Ich war bei diesen Feiern noch nicht selber dabei. Was mir allerdings an dieser, das ist ja in Ebensee passiert, an dieser Geschichte beim in diesem Jahr ja, sehr zu Herzen gegangen ist oder nahe gegangen ist, dass ich es eigentlich ja, und das ist auch die Art und Weise, wie ich das dort wahrnehme, ich als gerade insofern eine besonders dramatische Geschichte empfunden habe, weil diese Jugendlichen ja eigentlich Gäste, die in Österreich waren und hier ihre Befreiung gefeiert haben, beleidigt haben. Und dieser Aspekt scheint mir sehr viel zentraler zu sein bei all diesen Geschichten. Es geht ja nicht darum, dass die einfach irgendjemanden provoziert hätten oder irgendwie so eine, sondern es geht wirklich ich habe das als eine außerordentliche Schande gegenüber jetzt auch als für Österreich empfunden, dass sozusagen diese Beleidigung von Gästen hier stattfindet. Und das ist einer der Gründe, warum ich nächstes Jahr sicher nach Mauthausen hingehen werde zu diesen Befreiungsfeiern. Es scheint mir aber jetzt auch bei der Diskussion etwas wichtig zu sein, oder mir fällt das ein bisschen auf. Ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen dem Problem, das offensichtlich hier als Problem empfunden wird, ich empfinde es auch als Problem, dass wir die Befreiung von 1945 in Österreich nicht als Befreiung empfunden wird, sondern halt als das, was es letztlich sozusagen war und was viele gefühlt haben, nämlich als Niederlage. Das ist eine Sache, eine ganz andere Sache, und das scheint mir jetzt aber wichtig zu sein, sind diese Feierlichkeiten in Mauthausen. Das waren nie Feiern von Österreichern, sondern so wie Sie es auch dargestellt haben, waren das Feierlichkeiten von Opfern, die dort ganz bestimmte Dinge erlebt haben und die ihre Befreiung dort gefeiert haben. Und das ist, glaube ich, für mich ganz was anderes, weil da kommt es jetzt sehr stark darauf an, wie wir als Österreicher uns gegenüber diesen Leuten verhalten. Und das ist ein anderes Moment, als wenn wir uns gegenüber unserer eigenen Geschichte verhalten. Das ist ein Unterschied. Und der scheint mir aber wichtig zu sein, weil wir uns ja nicht einfach dieses Gefühl der Befreiung, dass diese Leute ganz durch diese Erfahrung sehr tief haben, dass wir das uns nicht einfach aneignen können. Das ist was anderes. Wir haben uns ja denen gegenüber auch anders verhalten. Und der Punkt scheint mir extrem wichtig zu sein. Und das hat für mich auch sehr viel damit zu tun, wenn es heißt Befreiung wie. Das wird nie eine Massenfeier sein, weil sich die Österreicher nie als befreit erfunden werden. Sonst werden immer kleine Gruppen sein. Und wir sollten eher sozusagen fördern, unsere Haltung von Österreichern solidarisch gegenüber diesen Gruppen zu sein, die das dort erfahren haben. Das ist eine politische Haltung und das wird nie eine, das wird auch keine Quotengeschichte sein. Das werden immer wenige sein, aber die Bedingungen, dass das dort gefeiert wird und dass auch Österreicher in der Form teilnehmen, als sie das auch als Befreiung empfinden, das werden kleine Gruppen sein. Aber das ist, glaube ich, das, was man fördern sollte. So würde ich das sehen.
Da vorne, Entschuldigung. Also Sie waren vorne. Eins, zwei und.
Entschuldigung, ich wollte mich nicht vordrängen. Haben Sie eine Antwort zur Wortmeldung?
Vielleicht sammeln wir mal und antworten dann alle drei, würde ich vorschlagen. Ja?
Nein, nur eine ganz kleine Anmerkung zur Rolle der katholischen Kirche. Die hatte zwei Wahlen, wem sie sich annähert. Den Nationalsozialisten oder den Bolschewiken. Und sie hat die Bolschewiken mehr gefürchtet als die Nationalsozialisten. Sie hat quasi den Teufel mit Belzebub auszutreiben versucht. Und dieser Versuch musste schief gehen.
Ja, ich bin dieser Mensch, der seit 32 Jahren diese Befreiungsfeier mit vielen, vielen anderen Menschen verschiedenster politischer Richtungen nicht der, die wir alle kennen, organisiert und ausrichtet. Nach den ehemaligen Häftlingen hat das begonnen, 86, 87. Und vielleicht zunächst tut ja Sache mit der sogenannten Niederlage, würde ich das bezeichnen. Ich glaube, das ist überhaupt eine, sehr viel mit ehemaligen Häftlingen gesprochen über diese Frage. Sie sind alle der Meinung, dass es fast eine unauflösbare Sache ist, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sagt, was hier auch immer wieder zum Ausdruck kommt, in anderen Worten, dieser Krieg wurde verloren. Es war daher keine Befreiung, wie das in allen anderen Staaten, außer Deutschland und so weiter, ist. Und für die Mehrheit der Menschen schlägt sich dann das in der Familie nieder. Wie ist jetzt mein Vater, mein Großvater, mein Onkel, mein Großonkel umsonst gefallen, gestorben, meine Mutter, meine Großmutter umsonst von Bomben umgebracht worden? Weil es ja eigentlich eine Niederlage war und jetzt soll es eine Befreiung sein. Also das ist in den Köpfen drinnen und das ist sehr, sehr schwierig aufzulösen. Das ist eine der Hauptfragen, die es überhaupt in dieser Angelegenheit gibt. Und zu den Befreiungsfeiern noch selber, Sie haben alle im Wesentlichen aus meiner Sicht die Dinge sehr korrekt dargestellt. Ja? Sie haben auch gesagt, Sie, Frau Uhl, dass zum Beispiel die Befreiungsfeier bis in die Ende der 70er Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit passierte. Das ist total richtig. Waren Kommunisten, wie man damals sagte, die das machten. War auch so. Ja? der ehemalige Häftling und zweite Lagerschreiber und Verfasser des Buches Die Geschichte von Mauthausen, Hans Masalek, der heuer 95 Jahre wieder noch lebt, war der Erste, der in der Lagergemeinschaft, also das ist der Verein, der diese Befreiungsfeiern dann organisierte, der eine Öffnung dieses Vereines betrieb und der es schaffte, dass dann in diesem Verein die katholische Kirche, der Gewerkschaftsbund, die jüdische Kultusgemeinde heute in einem Verein zusammenarbeitet. Und der natürlich eine ganz andere Trägerschaft hat in diesem Land und der es ermöglicht hat, also diese Trägerschaft, dass heute de facto die Befreiungsfeier, ist ein schlimmes Wort, wenn ich das so sage, aber es ist fast so, ein heiliger Gral geworden ist, wo die Politik hingehen muss, jedes Jahr. Wir müssen die gar nicht mehr einladen. Die müssen kommen. Ja? Aber was nicht gelungen ist, was sie in Nebensätzen gesagt haben und auch hier gesagt wurde, die Bevölkerung ist nicht in dieser Menge aus dem ersten Grund, den ich versucht habe zu sagen, dort vertreten. Und das sind die Dinge, die wir in Zukunft noch lösen müssen.
Ja, für mich persönlich scheint irgendwie die Problematik eben der Identifikation eigentlich das Hauptproblem darzustellen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also das heißt, was ich eben sehr absurd finde, ist im Prinzip vollkommen verständlich, was Sie sagen, dass sozusagen die traumatischen Erlebnisse, die sozusagen die allgemeine Bevölkerung erlebt hat, natürlich nicht dazu führen kann, zu sagen, ja, dieser Angriff auf uns war was Positives. Aber es ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, wenn es zum Beispiel die Blaue Partei schafft, daraus wieder ein Solidaritätspotenzial für Sie herauszuschlagen. Also ich denke, das ist ja auch nicht eine logische Konsequenz zu sagen, naja, also wenn ich jetzt schon nicht sozusagen für die Befreiung war, dann muss ich ja nicht automatisch gleich für sozusagen rechte Strömungen sein. Und interessanterweise scheint aber diese Identifikation immer wieder stattzufinden. Also das ist mir für mich so ein Hasensprung und ich weiß nicht genau, warum der passiert.
Also wir sollten ja mal eine Runde machen mit allen, aber nur zur Befreiung. Also da möchte ich ja eigentlich eine andere Position vertreten. Sie haben gesagt, es geht nicht darum, wie das Jahr 1945 konkret erfahren wurde, sondern wie wir es heute sehen. Und das war genau das, und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Weizsäcker-Rede im Jahr 1985. Er hat nicht gesagt, 1945 war eine Befreiung für alle. Er hat gesagt, ganz egal, wie man 1945 erlebt hat, die einen haben die Heimat verloren, die anderen wurden aus dem KZ befreit, die einen haben das als Niederlage empfunden und die anderen als Befreiung, ja? Sondern es geht darum, wie wir es heute sehen. Und das hat damit, wie es 1945 von den eigenen Eltern, Großeltern gesehen wurde, davon kann man sich und muss man sich emanzipieren. Ja? Wir stehen ja nicht in einer Tradition, sondern es geht darum zu sagen, heute sehen wir es als Befreiung. Und diese Norm zu formulieren, und das ist ja auch das, was den Kindern in der Schule vermittelt wird, genau das zu sagen, auch wenn das für meine Großeltern nicht so war. Es ist ganz klar, das war die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und das ist genau der wichtige Punkt in der Weizsäcker-Rede, nicht zu verschleiern, dass das ganz unterschiedlich erfahren wurde, sondern das anzusprechen und vom Gegenwartspunkt aus zu argumentieren. Also insofern können wir uns alle heute, würde ich sagen, auf diesen weizsäckischen Begriff der Befreiung einigen, indem wir sagen, natürlich war das die Befreiung von einem verbrecherischen Regime, aber es ist natürlich klar, wenn ich wie meine Großeltern in der Oststeiermark bin und die Rote Armee rückt voran, dass ich Angst habe, was passiert und flüchte und dass ich das nicht als Befreiung finde, sondern schlichtweg als existenzielle Bedrohung. Aber genau dieses Spannungsfeld, damit müssen wir umgehen.
Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Also die Geschichte und sozusagen die Rezeption von Geschichte seit 1945 ist in meinen Augen auch ein sehr starker Teil von dem, wie wir Geschichte heute sehen und wie wir mit Geschichte umgehen müssen. Das heißt also, zu der Geschichte des Nationalsozialismus kommt eigentlich die Geschichte des Umgangs mit dem Nationalsozialismus dazu. Für viele junge Leute ist die Erfahrung Waldheim eine, die sie noch selber machen konnten, oder ich weiß nicht, diverse Sager aus dem rechten Lager sind Erfahrungen, die sie selber machen konnten und die sozusagen dadurch, dass sie ihr Interesse für das Thema getriggert haben, ihr Zugang zur Geschichte und damit auch ein Teil, der ganz stark damit verbunden ist. Auch wenn ein Saga jetzt nicht ein Konzentrationslager ist. Also auch wenn sozusagen es irgendwann nie die Perspektive verlieren darf, was die Wertigkeiten sind und was die Stärken, die unterschiedlich starken Ausprägungen sind. Ich glaube auch, dass man sozusagen nicht aufhören kann, die Befreiung zu feiern, nur weil man immer wieder feststellen muss, dass es ganz viele oder dass es einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die einfach gewisses Gedankengut haben, das ganz entgegengesetzt zu der Idee einer Befreiung, der Befreiungsfeier ist. Ich glaube allerdings, dass man mit dem Sterben der Zeitzeugen, mit dem Verschwinden der baulichen Reste, mit dem damit sozusagen einem Schwächerwerden der authentischen Orte, die dann wiederum viele nicht mehr kennen, dass es da umso wichtiger wird, sich zu überlegen, was sind die Bilder, mit denen wir gedenken, was sind die Formen, in denen wir gedenken und wo gedenken wir und also was ist das? Ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ist, dass diese Befreiungsfeiern, die in Mauthausen laufen, so eine lange Geschichte haben, dass sie deshalb auch genauso sind, wie sie jetzt sind, was eben ganz stark aus der Tradition der Überlebenden herauskommt, dass nur eben sozusagen jetzt eine neue Tradition dazukommen muss. Ist nicht unbedingt für Mauthausen, also ich sage jetzt nicht, was in Mauthausen passieren muss, aber sondern generell in dem Zugang dazu, wie kann man wen daran beteiligen und dadurch auch ein Selbstverständnis, ein gesellschaftliches herstellen. Ich glaube, das ist interessant. Das kann man nur in die Zukunft planen, weil man natürlich auch jetzt nicht die Befreiungsfeiern dafür verantwortlich machen kann, wie der Geisteszustand von Österreich ist, weil das wäre die KZ-Opfer noch einmal dafür verantwortlich zu machen, dass wir heute irgendwie ein Land mit einem ausreichend rechtsradikalen Anteil haben. Das fände ich jetzt dann historisch sehr unfair. Genau. Wobei der Gau, also ich habe, wie ich über heute Abend nachgedacht habe, sind mir einige Beispiele eingefallen, wie Bilder erzeugt werden. Es gibt doch jetzt von der Felicitas Heimann-Jelinek ein Mahnmal, das in Chicago eingerichtet wurde. Das war explizit der Auftrag, ein Mahnmal für den Holocaust zu machen. Und was sie gemeinsam mit einem Videokünstler gemacht hat, war ein Mahnmal, das Film inkludiert. Und wo es um die Konzentrationslager und diese ganze Geschichte, also um die Vernichtungslager und die ganze Geschichte der Haare in den Vernichtungslagern ging. Aber man sieht alle diese Bilder nicht mehr, sondern man sieht eine indische Mutter, die ihre Tochter kämmt. Und es ging darum, neue Bilder zu schaffen und neue Leute sozusagen dafür zu interessieren und auch unsere Sehgewohnheiten zu brechen. Das ist allerdings das und genauso auch der Audio-Vegusen sind individuelle Zugänge. Und da sehe ich einen Unterschied zu den Befreiungsfeiern, weil die Befreiungsfeiern eben nicht Bilder sind, die geschaffen werden, sondern tatsächlich ein sozialer Vorgang wie Chanukka, Weihnachten oder, also es ist wirklich eine soziale Feier. Ja? Ich habe jetzt zwei religiöse Feste genannt, das wollte ich eigentlich nicht. ich weiß nicht, also das ist, und sozusagen neue Regeln und Abläufe für soziale Feiern oder für soziale Vorgänge sich auszudenken, halte ich für eine sehr schwierige Sache, allerdings dann natürlich letztlich auch für sehr spannend.
Also was, wenn ich kurz darf, also was ich ja an sich, also neben sozusagen Gedenken der Opfer eigentlich das Wesentliche halte bei den ganzen, ist ja sozusagen, dass der Nationalsozialismus ja als absolutes Lehrbeispiel dafür dient, wie sozusagen Gleichschaltung und permanentes sich immer weiter nach innen ausgrenzen ausgehen. Und demgegenüber steht eben sozusagen dieser mühselige Prozess der Demokratie, aber mit den Vorzügen der Menschenrechte, die wir ja eigentlich erreichen wollen. Und mich wundert sozusagen, ist es so schwierig, sozusagen diese universellen Ideen, Demokratie jetzt vielleicht mal außen vor, aber also die Forderung nach Menschenrechten, sozusagen interessant zu machen und zu forcieren und stärker in den Vordergrund zu stellen, um einfach im Kontrast dazu den Nationalsozialismus dann eben zeigen zu können, als ein Beispiel, was passiert, wenn eine Gesellschaft sozusagen sich auflöst und sich in einem System ergibt, Weil das scheint ja, also viele Leute, die es attraktiv finden im rechten Lager, scheinen ja danach zu rufen, dass man sie gleichschalten muss. Oder dass sie Teil einer Elite sind, wenn es dann mal so weit kommt in irgendwelchen Träumereien. Aber dagegen steht ja sozusagen eben das gelebte Leben in einer Demokratie. Also warum kann man das nicht attraktiv genug machen und damit was erreichen? Also durch einen positiveren Ansatz, jetzt ohne sozusagen die Opfer vergessen zu wollen, aber wir haben ja, was wir gewonnen haben, eben aus der Perspektive, wie Sie sagen, sozusagen nach der Weizsäckerschen Ansprache, da ist ja sozusagen, deshalb ist es eine Befreiung, weil wir heute eben Demokratien geworden sind und weil wir heute Menschenrechte leben. Ja.
Das wäre genau der Punkt zu sagen, wenn ich sage 1955 ist die wirkliche Befreiung, dann heißt das ja, dass ich 1945 die Qualität eines menschenverachtenden diktatorischen Regimes gegenüber der Demokratie geringer schätze als einem Zugewinnen staatlicher Souveränität, die ja ohnehin de facto schon länger da war. Aber vielleicht hast du in deinen Erfahrungen, kann man Jugendliche mit Menschenrechten motivieren?
Also nur ganz kurz.
Entschuldigung, dass ich dich so frage.
Nein, nein, gern. Also
wollte ich unser Jugendvertreter.
Aber nur ganz kurz, weil ich auch schon, weil ich gesehen habe, dass es wieder Wortmeldungen gibt und ich die Diskussion für sehr spannend halte. Ich glaube schon, dass es geht. Mir ist auch ein konkretes Projekt eingefallen, das in Mauthausen passiert ist, wo ein Kinder- und Jugenddenkmal errichtet wurde von Jugendlichen, die da eingeladen worden sind, sich in Workshops mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann selbst gemeinsam mit einer Künstlerin, glaube ich, ein Denkmal zu entwerfen, das man heute auch dort sehen kann. Und ich halte das für sehr spannend, auch in Bezug auf die Frage, wie kann man Jugendlichen klar machen, dass die Demokratie, die wir hier jetzt haben, nicht vom Himmel gefallen ist und nicht selbstverständlich ist. Einerseits ist es schwierig, weil man, glaube ich, gerade aus der Politik oft hört, dass Demokratie, also man hört oft so, naja, die Politiker, also gerade aus dem populistischen Eck hört man oft, na, das funktioniert ja alles gar nicht so gut. Aber ich glaube, wenn man einen persönlichen Bezug herstellt, und gerade bei dem Projekt, glaube ich, ist das gut gelungen, dass man den Leuten zeigt, wie einfach es eigentlich gewesen ist, dass man als Gegner oder Gegnerin des Nationalsozialismus gegolten hat. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich mit einer Lehrlingsgruppe nach Mauthausen komme, sage ich denen ganz gerne, wenn man ein Problem mit seinem Arbeitgeber gehabt hat und nicht mehr zur Arbeit gegangen ist, weil ihm der geschlagen hat oder so, hat das reichen können, dass man als asozial gegolten hat und ins KZ gekommen ist. Und wenn sie das mal sehen, dass die Freiheit, die man heute eigentlich recht unhinterfragt genießt, eigentlich was ist, was sehr einfach eigentlich bedroht werden kann und nicht selbstverständlich ist, dann glaube ich, wird das auch mehr wertgeschätzt und dann gibt es auch eine Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Denke. Aber gerade bei diesen Denkmalen, gab es riesige politische Auseinandersetzungen damals mit dem Innenminister, mit dem damaligen.
Ich weiß.
Also welche Dimensionen das angenommen hat, das war schon klar.
Wieso lässt man den Branitzky aus der Diskussion raus? Oder hat es bitte überhaupt keine Rolle?
Wie Sie meinen, also bringen Sie ihn ein. Wollen Sie mal zu Mikrofon, wobei der Herr hinter Ihnen wäre kurz vorher gewesen, aber genau, jetzt haben Sie, passen Sie, jetzt kriegen Sie es schon.
Ja, glauben Sie, die internationale Gemeinschaft hätte zugelassen, dass Deutschland und Österreich das Ende des Zweiten Weltkrieges als Befreiung darstellen würden, obwohl ganz Europa so gelitten hat? Und ich glaube nicht, dass die anderen Länder, egal was Österreich und Deutschland davon selber, wie die das selber erfahren oder das nennen wollen, aber das hätte auf keinen Fall Befreiung heißen dürfen und können und wird es nie sein. Und ja, wieso schätzen wir von Weizsäcker, schätze ich auch sehr, und werden die Bezeichnung für Branitzky, der doch eigentlich für Österreich ganz wichtig war, weil bis dahin hatte Österreich überhaupt kein Bekenntnis sozusagen abgelegt, wieso wird das hier dauernd irgendwie unter den Tisch gefegt, verschwiegen oder ist das nicht wichtig oder spielt das keine Rolle? Weiß nicht, eine Frage. Also wie gesagt, die internationale Gemeinschaft haben Deutschland und Österreich eine Wahl, wie sie dieses Ende des Zweiten Weltkrieges nennen? Ja oder nein? Oder ist das vorgegeben, wie man es auch erfährt?
Nein, aber es geht darum, dass ich in der Auseinandersetzung mit diesem Datum, sei es in Gedenkfeiern, in Schulbüchern, in Reden, Sprachregelungen herauskristallisieren. Und diese Sprachregelungen, die schreibt niemand in dem Sinn vor, aber es ist quasi der normative Hintergrund. Und da kommt natürlich Branitzky ins Spiel, weil er als Erster allerdings anders, Branitzky-Rede ist leider muss man sagen, bis heute die einzige wirkliche, wirklich klare Stellungnahme. Es gab welche in Israel und so weiter von Klestel und auch von Wronitzki. Aber diese Rede aus dem Jahr 1991, wo er sagt, die Österreicher waren Opfer und Täter und manche der schlimmsten Verbrechen des Nationalsozialismus wurden von Österreichern begangen, ist die Rede, wenn es darum geht zu sagen, wann hat sich Österreich neu definiert. Wenn man sich die Begleitungsstände dieser Rede anschaut, dann ist es quasi eher eine Reaktion auf eine Haider-Aussage und die Furcht, dass man im Vorfeld des EU-Beitritts oder der Verhandlungen jetzt quasi wieder mal den schwarzen Peter als Naziland in Europa aufgedrückt bekommt. Das heißt, diese Rede ist, und deswegen sage ich leider, die einzige, auf die man sich beziehen kann, wenn es um die Neudefinition Österreichs geht, weil es eigentlich seither jede Chance nicht genutzt wurde, eine große historische Rede à la Weizsäcker zu halten.
Also und wenn wir uns dem Heider sei Dank in diesem Fall.
Bitte?
Dem Heider sei Dank in diesem
Fall. In diesem Fall ja. Also zum Beispiel im vorigen Jahr, als man sich doch erwartet hätte bei den Gedenkfeiern 2008 im Parlament, die Parlamentssitzung, da hat doch Gusenbauer gesprochen, es hat Fischer gesprochen und so weiter und so fort. Und was mich wundert, ehrlich gestanden, ist, es ist doch so einfach, aus so einer Situation kulturelles, politisches Kapital zu schlagen. Man braucht doch nur eine schöne Rede zu halten, ja, und all das aufzugreifen, was eh schon immer da ist. Aber es ist nicht der Fall gewesen. Und die Einzige, die das gemacht hat, das war die Frau Brammer. Aber wer hat überhaupt irgendwie ihr zugehört? Es gab nicht einen Bericht, der diese blamable, weil peinlich nichtssagende Gedenkfeier auch nur kritisiert hätte. Und das ist, glaube ich, jetzt komme ich wieder zum Unterschied zu Deutschland. Es gibt, und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, auch wenn wir über die FPÖ sprechen, eines der Hauptprobleme ist, es gibt keine Öffentlichkeit, die diesen Namen verdient. Es gibt keine Debatten, es gibt keine Debattenkultur, weil es auch keine Medien gibt, die das tragen. Und das ist in Österreich eines der wirklich großen Probleme. Ich denke nur auch, also die Debatten in Linz um die NS-Vergangenheit. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, wie die oberösterreichischen Nachrichten berichtet haben. Und das war eine, ja, also man hat die Chance nicht ergriffen, eine wirkliche Debatte zu führen.
Das heißt, Mauthausen ist eigentlich eine ganz kleine Landerscheinung.
Jetzt wenn man nicht
so
mehr.
Im ganz im Großen
sehen. Mauthausen ist.
Nein,
Mauthausen war eine Randerscheinung in der Phase, die Sie erwähnt haben, als es als Ort der kommunistischen Häftlingsorganisationen galt. Das hatte mit Österreich nichts zu tun, das war ein anderer Stern. Ja? Bis in die 70er Jahre war Mauthausen nicht Österreich. Und jeder Politiker hat tunlichst gemieden, auch nur irgendwie in den Geruch zu kommen, damit etwas zu tun zu haben. Man ist nur hergekommen, wenn die kommunistischen die Staatsgäste aus der Sowjetunion Mauthausen besuchen wollten. Ja? Da sind dann nolens-volens österreichische Politiker mitgekommen. Und heute ist es im Zentrum, also heute ist es ein Staatsakt, ein heiliger Gral, ja? Und jeder Politiker möchte dort reden. Naja, der Vorteil ist schon, also den Vorteil darf man nicht unterschätzen. Der Vorteil ist, dass es schlichtweg klar ist, das sind die normativen historischen Bezugspunkte, auf die sich Österreich bezieht. Also die Frau Brammer oder der Erzbischof von Wien sprechen nicht vor dem Kriegerdenkmal. Und das ist, das haben wir nicht mehr im Bewusstsein, aber das ist der große Fortschritt seit den 50er Jahren. Ja? Also da hat sich was geändert, das darf man nicht kleinreden, das ist ganz klar. Ich glaube, das Problem ist eher das, was Sie angesprochen haben und was es sicher braucht, und das ist jetzt mein Beitrag zu Ihrer Eingangsfrage, was braucht es gewissermaßen, das ist eine Öffnung im Hinblick auf die Einbeziehung von wirklich direkt und indirekt breiteren Kreisen. Also zum Beispiel den 5. Mai wirklich zu einem Tag zu machen, der, sei es kritisch, sei es in Abwehr, sei es whatever, der einfach viel mehr Menschen involviert, der die Schulen involviert, der die Zivilgesellschaft involviert, wo man das Gefühl hat, man muss etwas machen, wie in den Niederlanden.